Herr, lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass das wirklich stimmt, dass du jetzt gegenwärtig bei uns bist, dass du in uns wohnen willst durch deinen Heiligen Geist. Hab Dank, dass Jesus den Weg zu dir aufgetan hat und wir zu dir kommen können, bei dir sein können, dich lieb haben können, weil du uns zuerst geliebt hast. Hab Dank für dein Wort, dass wir immer besser verstehen. Öffne du unsere Herzen, dass wir das hören, was du uns heute zu sagen hast. Und segne du auch Noah. Und segne du Reden und Hören. Wir danken dir für diesen Abend. Amen.
Ja, jetzt geht's weiter mit Jakob. Wir befinden uns in 1. Mose 27. Wir erinnern uns, dass Isaak mit seiner Familie nach Gera gezogen ist, wo ein Philister König regierte, weil es zu Hause eine Hungersnot gab. Und dann ist er in 1. Mose 26, Vers 23 von dort nach Beersheba gezogen. Dann ist der Herr an ihm erschienen, hat ihm seine Verheißung an Abraham bestätigt. Dann ist dort auch der König von Gera nochmal zu Besuch gekommen und hat Frieden oder einen Bund mit Isaak geschlossen, weil er erkannt hatte, dass Isaak von Gott gesegnet wurde. Und dann wird in den Versen 34 und 35 von 26, damit haben wir heute Morgen auch abgeschlossen, gemeldet, dass Esau dann zwei Frauen aus dem hethitischen Volk, aus den hethitischen Völkern sich nimmt. Die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer. Die Zwillinge sind jetzt 40 Jahre alt. Und wir fangen an in 1. Mose 27. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Und er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte zu, als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und es heimzubringen. Und da sprach Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: Siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte: Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, dass ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen, und so brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche du nur meiner Stimme, geh hin und hole es mir. Und da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter, und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gern hatte. Rebekka nahm auch die guten Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatte, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm um die Hände und wo er glatt war am Hals, und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf. Setz dich und iss von meinem Wildbret, damit mich deine Seele segnet. Isaak aber sprach zu seinem Sohn: Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Und er antwortete: Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Und da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau, und so segnete er ihn. Und er fragte ihn: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und er antwortete: Ja, ich bin's. Und er sprach ihr: So bring es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Und er brachte es ihm, und er aß, er reichte ihm auch Wein, und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder, und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Und es geschah, als Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Der machte auch ein schmackhaftes Essen und trug es zu seinem Vater hinein und sprach zu ihm: Steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater Isaak: Sag, wer bist du? Er sprach: Ich bin dein Sohn, Esau. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen und sprach: Wer ist denn der Jäger, der ein Wildbret gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne doch auch mich, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaak und sprach zu Esau: Siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gegeben, mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Und da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm: Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein. Und fern vom Tau des Himmels von oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen. Eine furchtbare Geschichte, oder? Von Betrug. Jakob hat seinem Bruder schon das Erstgeburtsrecht genommen. Was jetzt noch fehlt, ist der Segen seines Vaters. Und in diesem Kapitel werden eben die Schritte gesetzt, die notwendig sind, um auch diesen zu bekommen. Und wiederum gibt es Betrug, aber diesmal nicht spontan wie vorher bei dem Linsengericht, sondern es wird alles sorgfältig vorbereitet. Und die Anstifterin ist Mutter Rebekka. Sie hat natürlich seit der Geburt ihrer Zwillinge die Botschaft Gottes mit sich getragen. Der Jüngere wird dem Älteren dienen. Und sie liebt ihren Jakob heiß. Und sie muss sich langsam Sorgen gemacht haben darüber, dass noch nichts sichtbar ist von dem, was Gott verheißen hat. Und Isaak ist langsam alt, so wird er auch beschrieben. Er wird bald sterben. Man weiß nicht, sie wissen nicht, dass er noch lange nicht sterben wird, aber sie erwarten das an diesem Moment. Wie ist das mit Jakob? Die harte Realität ist, dass Isaak Esau mehr liebt als Jakob. Und das nimmt Rebekka wahr. Das muss bitter für sie gewesen sein. Denn sie liebte ihren Jakob und sie wusste, dass er von Gott auserwählt worden war für einen besonderen Dienst. Aber es war nicht sichtbar. Und es muss bitter für sie gewesen sein, dass Isaak so total auf Esau fokussiert war. Und jetzt nimmt sie sich vor, um die Sache selbst zur Hand zu nehmen. Weil sie Angst hat, dass das nicht geht. Die Zeit vergeht so schnell und Isaak ist schwach und was wird? Und Menschenwerk wieder. Ein Mensch kann nicht warten auf Gottes Handeln. Sie sieht, was vor Augen ist. Sie sieht die sichtbare Realität und sie denkt bei sich, das schafft Gott nicht mehr. Da muss ich was tun. Vielleicht hat sie nicht direkt gedacht, das schafft Gott nicht mehr, aber sie hat bei sich gedacht, ich muss was tun, bevor es zu spät ist. Die Geschichte fängt damit an, dass Isaak seinen ältesten Sohn Esau zu sich ruft und ein frisches Wildbret von ihm verlangt. Esau soll auf Jagd gehen und seinem Vater ein geschmackhaftes Wildessen vorbereiten. Wie gesagt, Isaak weiß, dass er nicht lange mehr leben wird, denkt er. Er wünscht sich noch einmal ein gutes Essen von seinem Lieblingssohn gejagt und vorbereitet und dann wird er ihn segnen. Also es ist auch bei Isaak so gewesen, dass er die Dinge noch regeln will, bevor er stirbt. Vater und Mutter haben beide was zu regeln. Er für den Ältesten, sie für den jüngsten Sohn. Und ich finde das ganz auffallend, wenn er hier mit Esau redet in den ersten Versen und sagt, ich bin alt, ich weiß nicht, wann ich sterbe, nimm du dein Jagdgerät und hol mir was Gutes, dass er nichts seinem Vater sagt von dem, was geschehen ist. Dass er nicht sagt, Vater, ich habe mein Erstgeburtsrecht verkauft, es sieht eigentlich anders aus, als du erwartest oder als du von mir denkst. Er schweigt, er sagt nichts von dem. Er hat nämlich, weil er das Erstgeburtsrecht verkauft hat, auch kein Recht mehr auf den Segen. Aber irgendwie scheint er bei sich zu denken, das wird noch. Wenn ich nur den Segen habe, dann ist das alles nicht so schlimm, was passiert ist. Der Mann hat kein Gefühl, kein Gespür für geistliche Sachen. Das haben wir schon früher gemerkt. Und es kann sein, dass er das jetzt bewusst verschwiegen hat, was geschehen ist, oder dass er gedacht hat, es wird schon. Man sieht hier wieder seine Oberflächlichkeit. Seine Gleichgültigkeit, auch das, er scheint die Dinge Gottes nicht ernst zu nehmen. Nicht, dass er sein Erstgeburtsrecht inzwischen verloren hat, das nimmt er nicht einmal ernst. Er meint jetzt, wenn ich den Segen bekomme, ist das noch gut. Und dann lesen wir, dass Rebekka das Gespräch zwischen ihrem Mann und Isaak und Esau mitgehört hat, mitgekriegt hat. Wir wissen nicht, ob sie dabei war oder ob sie hinter dem Zelttuch gelauscht hat. Das wird uns nicht gesagt, aber sie weiß, was sich hier abspielt. Und sie ist fest entschlossen, einzugreifen. Und wiederum kann man sagen, wie tragisch, dass diese Frau, die wir doch auch als eine betende Frau kennengelernt haben in der Zeit ihrer Schwangerschaft, dass sie das jetzt nicht mehr schafft, Gott zu vertrauen. Er hat ja mit ihr gesprochen. Er hat ja direkt zu ihr gesagt, was er vorhat. Und es wäre so gut gewesen, wenn sie es geschafft hätte, zu warten, statt jetzt selbst die Sache zu organisieren. Man sieht ein wenig Misstrauen Gott gegenüber, Unglaube statt Vertrauen. Man sieht auch Härte oder Schärfe, koste was es kostet. Sie will jetzt dafür sorgen, dass Jakob Recht geschieht. Und dann ruft sie Jakob zu sich und dann hat sie schon ausgedacht bei sich, was dran ist und sagt in Vers 8, gehorche meiner Stimme, mein Sohn, und tue, was ich dir sage. Wow, und der Mann ist schon 40 gewesen. Gehorche meiner Stimme, mein Sohn, und tue, was ich dir sage. Und dann kommen die Anweisungen. Jakob soll sich von der Herde zwei gute Ziegenböcklein holen und sie schlachten. Und Rebekka wird ein gutes Gericht daraus machen, das Jakob seinem Vater dann anbieten wird. Ein Gericht von Ziegenböcklein, das nach Wild riecht und schmeckt. Sie muss eine sehr gute Köchin gewesen sein, oder? Von Ziegenböcklein etwas zu machen, was nach Wild riecht, finde ich beachtlich. Hier hören wir den guten Rat einer Mutter. Höre auf meine Stimme, gehorche meine Stimme, mein Kind. Und dann ist die Frage an uns direkt, ich möchte immer so eine Anwendung auch finden, was sagt ihr eure Kinder? Was für einen Rat habt ihr für eure Kinder? Hör auf meine Stimme, ich weiß recht, ich werde dir sagen, was hier vor sich geht. Und wo haben wir unseren Rat her? Sind wir so schlau, sind wir so weise oder sind wir betende Mütter? die unsere Kinder das sagen, was wir schon mit Gott überlegt haben und was in Gottes Augen das Beste ist? Oder ist es das, was wir denken, was wir ausgedacht haben, weil wir eben auch Rat wissen? Es geht hier um einen menschlichen Rat. Und Rebekkas Rat gründet sich ja auf Bitterkeit. Sie wird dafür sorgen, dass es ihrem Lieblingssohn jetzt gut geht. Und dann fällt auch auf, dass Jakob nichts gegen den Vorschlag seiner Mutter hat. Wenn er sich unsicher zeigt, dann ist es nur deswegen, weil er nicht sicher weiß, ob das gelingen wird, was seine Mutter eben hier sagt. Er hat ein bisschen Angst. Wenn sein Vater ihn anrühren wird, dann wird er ja gleich wissen, dass er nicht Esau, sondern Jakob ist. Der ist roh und behaart und er sagt auch, dann würde ich in seinen, Isaaks Augen, als Betrüger dastehen. Er steht doch sowieso als Betrüger da. Es geht nur darum, dass er nicht entdeckt werden will. Dass er als Betrüger dasteht, ist ihm eigentlich egal, solange das gelingt. Aber er soll nicht aufgedeckt, nicht sichtbar werden. Er will nicht verflucht werden. Und dann sieht man, dass es seiner Mutter so wichtig ist, dass sie sagt, dann nehme ich den Fluch auf mich. Wenn es einen Fluch gibt, dann soll ich die Verfluchte sein, mein Sohn. Und das beruhigt ja Jakob. Und er tut, was seine Mutter sagt. Und dann wird in Vers 14 gekocht und in Vers 15 wird Jakob bekleidet mit der Kleidung von Esau und dann werden seine glatten bzw. nicht behaarten Hände und sein Hals bedeckt mit Fellen von diesen Ziegenböcklein. Und in dieser Vermummung oder Verkleidung bringt Jakob dann seinem Vater sein Wildgericht und er spricht die erste Unwahrheit aus, wenn Isaak nachfragt, wer bist du, mein Sohn? Die erste Unwahrheit, ich bin Esau, das ist eine Unwahrheit, die zweimal klingen wird. Vor dem Segen und nach dem Segen. In Vers 19, vor dem Segen, spricht er es laut aus, ich bin Esau, dein Erstgeborener, ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Und in Vers 22, dann ist er schon mal gesegnet worden, obwohl der wirkliche Segen noch folgt, fragt Isaak seinen Sohn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und der antwortet, ja, ich bin es. Man sagt immer, dass einem ein hinterlistiges Benehmen oder Lügen leichter wird, wenn es das erste Mal gelungen ist. Man beruhigt sein Gewissen, beziehungsweise man bringt seine Gewissensbisse so zum Schweigen. Siehst du, das war alles doch nicht so schlecht. Das ging doch leicht, da hat doch niemand darunter gelitten. Ich bin doch umsonst besorgt gewesen, ist doch alles völlig in Ordnung. Es hat sich niemand gemeldet, es hat sich niemand aufgeregt. Und ein nächstes Mal beim Lügen, da macht man sich schon weniger Gedanken, da geht es einfacher. Da gibt es doch einen Vers in Hohelied 2, Vers 15, wo es heißt, dass wir die kleinen Füchse fangen sollen. Die kleinen Sünden sollen wir abfangen und entfernen, bevor sie groß werden. Und bevor sie sich einnisten in unserem Herzen, bevor sie da das Sagen bekommen. Denn das ist das Geheimnis bei den kleinen Füchsen, die werden ja groß. Und am Anfang denken wir, dass wir sie haben und dann auf einmal merken wir, dass sie uns haben. Ja, Jakob hat angefangen zu lügen und es fällt ihm jetzt leichter. In Vers 20 fragt Isaak, wie sein Sohn das geschafft hat, um so schnell mit einer Beute von der Jagd zurückzukehren und dann auch noch ein Gericht daraus zu machen. Und dann ist Jakobs Antwort sehr schockierend. Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen, wie fromm. Wie fromm, wie gemein, wie durchtrieben. Er sagt nicht einmal, ich hatte Glück. Ich war kaum auf dem Feld, da kam eine Gazelle vorbei, sagt er nicht. Er sagt, der Herr hat mich gesegnet. Der Herr hat mir Erfolg geschenkt. Das Lügen wird leichter und es wird schlimmer. Ich bin Esau und dann der Herr. Der Herr hat. Und jetzt kann Jakob nicht mehr zurück. Jetzt ist er schon gefangen in seinen Lügen, im Netz seiner Lügen und er muss weiter lügen, aber das hat er dafür übrig, damit er den Segen seines Vaters bekommt. Krumme, hinterlistige Wege, Betrug und Lügen, das hat er alles dafür übrig. Er ist rücksichtslos. Er steht ja hier vor seinem Vater, der fast blind ist und nichts mehr sehen kann. Das ist doch gemein. Er nützt diese Gelegenheit, diese Situation aus, wie er es vorher auch bei seinem Bruder getan hat, als der so viel Hunger hat, dass er nur an ein Ding denken konnte, ich will essen. Und hier steht er vor seinem fast blinden Vater und ist es relativ einfach, ihn zu betrügen. Relativ einfach, aber doch nicht. Denn Isaak ist nicht überzeugt, dass der Mann, der vor ihm steht, auch wirklich Esau ist. Die Stimme stimmt nicht. Das ist nicht Esaus Stimme. Und er ist noch immer unsicher. Und er betastet die Hände Jakobs, die sind ja bedeckt mit dem Fell eines Böckchen. Und dann lässt er sich von seinem Gefühl, vom Tasten überzeugen, vielleicht auch vom Geruch des Wildbrets, von seinen Sinnesorganen. Von seinen Sinnesorganen, dass wir sehen, das, was wir betasten, das, was wir riechen, das überzeugt uns. Und dann isst er das Wildbret, trinkt den Wein und dann folgt der ultime Verrat in Vers 27. Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und er küsste ihn. Der ultime Verrat. Wir kennen aus dem Neuen Testament auch einen Kuss des Verrats. Es ist dieser Kuss, der entscheidend und ausschlaggebend ist, denn an dem Moment, wo Isaak seinem Vater physisch sehr nahe ist, riecht Jakob das Feld an der Kleidung, an dem Fell, das sein Sohn trägt. Und da ist der alte Mann beruhigt und jetzt ist er bereit, seinen ältesten Sohn zu segnen, denn er ist davon überzeugt, es ist Esau. Und jetzt lesen wir mal seinen Segen nochmal ab Vers 28. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Das ist eine große, große Verheißung. Es wird dir gut gehen. Es wird Ernten geben. Es wird Tau geben vom Himmel aus. Der Boden wird fett sein. Du wirst Korn und Most in Fülle haben. Gott wird dich voll segnen. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Ich weiß nicht, wie es Esau in diesen Momenten gegangen ist. Ob er sich wohl dabei gefühlt hat. Man hat doch bestimmt, wenn man noch irgendwie ein bisschen Gewissen hat, Jakob, dann sitzt man da, morgens geht es besser als abends bei mir. Da steht man da und denkt doch bei sich, ach, der Segen ist schön, aber wenn Vater das wusste, dass ich nicht der bin, dass ich Jakob bin und nicht Esau. Er hat vielleicht auch Angst gehabt, weil Esau natürlich jeden Moment zurückkehren konnte. Aber ich frage mich auch, ob er nicht doch ein bisschen Mitleid hatte mit seinem alten Vater, den er so leicht betrügen konnte. Auf jeden Fall wird er sich schnell aus dem Staub gemacht haben und an diesem Moment muss Rebekka bei sich gedacht haben, es ist vollbracht oder so etwas. Sie hat recht. Es ist alles gelungen, sei es mit knapper Not, denn kaum hat Isaak seinen Segen über Jakob ausgesprochen, fertig gesprochen, dann kommt Esau von der Jagd zurück. Der geht direkt ins Kochzelt und bereitet sein Vater ein Wildbret vor in der Erwartung, dass er an diesem Tag jetzt den Segen seines Vaters erhalten wird. Das geschah, als Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte, Vers 30, und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder. Und in Vers 32 kommt dann die Wahrheit ans Licht. Er bringt das Wild zu seinem Vater, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret. Und dann antwortet Isaak, wer bist du? Und er sagt, ich bin dein Sohn Esau. Und dann heißt es in Vers 33, da entsetzte sich Isaak über die Maßen. Ich weiß nicht, was bei euch steht, aber also im hebräischen Text steht so etwas, da ist eigentlich die Rede von einem Gottesschrecken. Es ist, als ist, steht Isaak vor Gott und merkt er, Gott hat mich ausgetrickst, Gott hat mich überführt. Ein Gottesfurcht, ein Gotteserschrecken, es ist mehr als über die Maßen entsetzt, es ist Gott Gott ist in diesem Satz, in diesem Wort drin. Und vielleicht ist dabei auch noch die Erkenntnis gewesen, dass er sich all die Jahre Gottes Willen widersetzt hat. Er weiß ja auch, das ist interessant, er sagt in Vers 35, dein Bruder ist mit List gekommen. Es scheint doch so gewesen zu sein, dass Isaak mehr wusste, als wir dachten. Und auf einmal kommt diese Wahrheit und ich denke, die hat Gott ihn offenbart, was ist hier alles vor sich gegangen? Du bist auch schuld an dieser Sache, an die Sache, die hier geschieht. Dein Bruder ist mit List gekommen, hat deinen Segen weggenommen, worauf Esau sagt, er heißt mit Recht Jakob. Denn er hat mich nun zweimal überlistet, mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Die beiden Männer, Vater und Sohn, stehen zerschlagen da. Aber bei Isaak ist es auch so etwas von, wie gesagt, ein Gottesfurcht gewesen. Er ist von Gott überwältigt gewesen. Es sind ihm die Augen aufgegangen für das, was geschehen ist, nicht nur jetzt, sondern auch vorher, als er immer wieder nur Esau wollte und jetzt auch noch. Und dann sagt er Esau, ich habe deinem Bruder gesagt, du wirst deinem Bruder dienen. Das war ja Teil des Segens und der starke Esau weint bittere Tränen. Aber das, was geschehen ist, ist geschehen. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, Vers 33. Ich habe ihn gesegnet, er wird auch gesegnet bleiben. Man konnte das nicht mehr umdrehen und Esau fleht jetzt seinen Vater an, hast du nur einen Segen? Ist denn nichts für mich übrig geblieben? Vers 34, segne doch auch mich. Vers 36, hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Vers 38, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Und ich habe schon vorgelesen heute Morgen aus dem Hebräerbrief, wo da steht, dass er sein Erstgeburtsrecht missachtet hat und dass er dann auch den Segen verpasst hat und dass er unter Tränen versucht hat, alles zurückzubekommen, aber dass es nicht möglich war. Und man fragt sich hier auch, ob Esau wirklich Buße getan hat, ob es ihn wirklich bereut hat, geistlich gesehen, oder ja, ob er nur gedacht hat, ich will das haben, was ich haben wollte. Hat er es wirklich bereut? Hat er verstanden, was er verloren hatte? Und dann bekommt er doch einen kleinen Nachsegen, einen eingeschränkten Nachsegen. Es ist kein Fluchwort, er wird nicht verflucht. Es werden aber Grenzen gesetzt. Fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein, Vers 39. Was wurde Jakob versprochen? Also Korn und Most und alles mögliche Tau vom Himmel, ein fetter Boden, Korn und Most, fern vom Tau des Himmels von oben, von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Fern vom Fett der Erde und fern vom Tau des Himmels. Esau wird ein hartes Leben in der Steppe haben. Er wird sich mit seinem eigenen Schwert durchkämpfen müssen. Von deinem Schwert wirst du leben. Esaus zukünftiges Lebgebiet ist südlich des Toten Meeres. Es ist zum Großteil äußerst unfruchtbar, da es nachts keinen Tau gibt in dieser Gegend. Und Esau und seine Nachkommen werden als Krieger leben. Sie leben von Überfällen an Karawanen und von Raubzügen in der Umgebung. Und die Edomiter, seine Nachkommen, werden ein mächtiger Stamm, der immer wieder gegen Israel kämpfen wird. Was sehr interessant ist, ist, dass der letzte Nachkomme Edoms oder Esaus, der in der Bibel mit Namen genannt wird, ist Judas Iskariot. Das ist sein letzter Nachkomme, der namentlich erwähnt wird in der Bibel. Auch Herodes ist ein Nachkomme von Esau gewesen. Und dann treffen wir Esau, ich lese das doch nochmal nach, ich habe das heute Morgen wieder, Hebräer 12, 15 bis 17, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Hebräer 12, 15 bis 17. Es ist hier die Rede vom Versäumen der Gnade Gottes und von einem bitteren Wurzel von Unheil und von gottlosen Menschen. Esau hat Gottes Gnade versäumt. Er wollte Gottes Segen haben. Aber man kann sich fragen, ob er auch Gott selbst haben wollte. Wollte er nur den Segen haben oder wollte er auch Gott selbst haben? Wollte er nur den Gewinn haben oder wollte er Gott nachfolgen und Gott gehorchen? Man sieht nicht wirklich Buße bei ihm, man sieht Bitterkeit und Wut. Denn in 1. Mose 27, Vers 41 lesen wir: Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens. Ich lese das mal weiter ab 41 in 1. Mose 27. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen: Die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und da wurden der Rebekka die Worte Esaus, ihres älteren Sohnes, hinterbracht. Und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich töten. Und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn, wieder. Mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast, so will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Und Rebekka sprach zu Isaak, zu ihrem Mann: Mir ist das Leben verleidet, also kaputt eigentlich, nicht mehr der Mühe wert, wegen der Töchter Hets, die hethitischen Frauen. Denn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hets, wie diese da, es ist ihr Sohn Esau. Von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben? Also Esau ist natürlich sehr bitter, sehr wütend. Von daher sage ich auch, man sieht keine Buße bei ihm, nur Bitterkeit und Wut, und er hat vor, seinen Bruder umzubringen. Sobald sein Vater gestorben ist, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit, dann hat man nach dem Tod eines Vaters, hatte man 7 Tage Trauer, und dann hat er vor, Jakob umzubringen. Das wäre der zweite Brudermord in 1. Mose gewesen. Wir haben ja Kain und Abel gehabt in 1. Mose 4. Und dann erfährt Rebekka, was Esau vorhat, und schickt ihren Lieblingssohn weg. Er soll zu ihrem Bruder Laban fliehen. Und wenn ihr jetzt mal eure Karte nehmt, wenn ihr die noch habt, dann ist das von ganz unten weg, von Beersheba, soll er nach Haran fliehen, hier oben. Da kam ja Rebekka her, und Jakob soll jetzt zu seinem Onkel Laban, zu dem Bruder seiner Mutter fliehen, und das sind 800 Kilometer gewesen. 800 Kilometer zu Fuß gewesen. Und jetzt lügt Rebekka auch wieder, wenn sie ihrem Mann sagt, dass sie vorbeugen will, dass Jakob wie sein Bruder eine fremde Frau heiraten wird. Sie sagt ihrem Mann nicht, was wirklich gewesen ist. Sie lügt wieder. Wir sollen Jakob wegschicken. Schau, was Esau getan hat. Er hat 2 hethitischen Frauen geheiratet. Und das will ich jetzt auch nicht, dass das jetzt auch noch passiert bei Jakob. Er soll gehen. Und sie meint, vorübergehend soll er gehen. Und sie weiß nicht, dass es 20 Jahre dauern wird, bis Jakob zurückkehren wird und dass sie ihren Jakob nie mehr sehen wird. Denn wenn Jakob nach 20 Jahren zurückkehrt aus Haran, ist Rebekka schon gestorben. Und Rebekka hat also eigentlich ein sehr schlimmes Ende erlebt. Sie hat ihren Jakob verloren, der musste fliehen. Sie hat eigentlich Esau auch verloren. Denn Esau war wütend, war voller Rache, wollte seinen Bruder umbringen, und er ist bald danach weggezogen von seinem Elternhaus, woanders hingezogen, hat sich niedergelassen in Seir, südlich des Toten Meeres, und hat dann dort gewohnt. Also Gottes Verheißung in Bezug auf Jakob ist geschehen. Aber es war ein Menschenwerk. Es ist nicht durch Gottes Hand geschehen, es wurde mit List und Betrug organisiert. Und der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch. Die Familie ist sozusagen auseinandergefallen. Die Eltern haben es nicht mehr gut miteinander als Ehepaar. Da sind auch Lügen und Betrug. Die Familie ist kaputt. Rebekka hat erreicht, was sie erreichen wollte, aber was hat sie davon? Sie wird ihren Sohn nicht mehr sehen. Die Bibel sagt in Matthäus 26, Vers 52, alle, die das Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und vielleicht kann man das so übersetzen, kann man das auch hier so verstehen, wenn man mit Lügen lebt, wird man von anderen belogen werden. Es ist hier etwas in Gange gesetzt, das worden, das sich wiederholen wird. Lügen und Betrug werden Teil des Lebens dieser Familie. Es wird nicht mehr aufhören. Und es ist so wichtig, dass wir rechtzeitig merken, dass sich Muster in unseren Familien eingefunden haben, ob das jetzt ein Vorzugskind ist oder dieses Lügen oder um meinetwegen negativ reden über andere oder Gewalt oder Aggression oder Jähzorn. Man sieht so oft, dass das dann von Generation auf Generation weitergeht und dass man sagt, kann ich nichts dafür, war bei uns zu Hause so. Als jemand eine Wut bekam, hat er halt losgebrüllt und ja, ich mache das auch. Das war bei uns so gelogen, ja, bei uns wurde gelogen. Das kann ein Muster werden. Da haben wir wieder die kleinen Füchse. Und es ist so wichtig, dass wir das rechtzeitig aufmerken und sagen, also wir wollen damit nicht weiter. Wenn Jakob bei Laban ankommt, das ist die Geschichte von morgen, dann gibt es auch da ein Vorzugskind. Und dann wird auch dort gelogen und betrogen. Dann geht es immer weiter und das macht es so verwunderlich, dass Gott in dieser Geschichte diese Familie nicht einfach fallen lässt. Und sagt, ich denke mir was anderes aus. Gott macht weiter, nicht dank sei uns, sondern trotz uns. Weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil er treu ist. Er steht zu dem, was er gesagt hat, was er verheißen hat. Und er bleibt dieser Familie treu. Und in den nächsten Jahren werden wir sehen, dass Gott auch immer wieder versucht, um Jakob in diesem Fall neu zu gestalten, um einen neuen Menschen aus ihm zu machen. Das hat er ja auch mit uns vor, oder? Dass wir neue Menschen werden, so wie er uns vor Augen hatte, als er uns schuf. Das finde ich immer so fantastisch. Dass er uns sieht, wie er uns haben will und dass er weitermacht. Trotz unseren Fehlern, unserem Versagen, unseren Lügen, was halt. Er ist dabei, jetzt auch, können wir so fast so sagen, Jakob zu erziehen. Die lange Reise, die Jakob vor sich hat, wird eine ganz einsame Reise sein. Der Mann war ja immer in den Zelten, haben wir gelesen, der war ja immer bei seiner Mutter. Der war noch nie alleine unterwegs, der war nicht so abenteuerlich wie sein Bruder. Und er hat jetzt 800 Kilometer vor sich, allein. Ist ja aufgewachsen in einer vermögenden Familie, es gab Diener, es gab alles Mögliche. Er wird jetzt alleine unterwegs sein und er wird lernen, was es heißt, ganz auf Gott zu vertrauen. Es geht immer wieder darum, dass wir Gott vertrauen. Man kann es vielleicht auch so sagen, wir finden unser Leben, indem wir es verlieren. Wir finden unser Leben, indem wir es verlieren, indem wir unser Leben in Abhängigkeit von Gott leben und nicht mehr selbst das Sagen haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde mein Leben, indem ich es loslasse, es verliere und sage, Gott, ich will nicht, dass du nur Passagier bist in meinem Lebensboot und dass du da bist, um mich zu retten, wenn es mal schief geht oder um mir den Weg zu zeigen. Oder um mich zu segnen, ich will dir das Ruder übergeben. Du bist kein Passagier, du bist der Kapitän. Ich darf mit dir mit, da muss man sich selbst verlieren, oder? Da muss man das lernen zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir finden unser Leben, indem wir es verlieren. Wir finden das Glück, wenn wir nicht länger danach jagen, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Wir finden das Glück, wenn wir uns danach ausstrecken, um Gottes Weg für uns zu finden und ihn dann auch zu gehen. Wir finden das Glück, wenn wir mit Gott wandeln und durch das Werk seines Geistes allmählich die Menschen werden, die er vor Augen hatte, als er uns schuf. Und dann endet 1. Mose 27 mit dem Gespräch zwischen Rebekka und ihrem Mann Isaak und man sieht, dass Rebekka verzweifelt ist. Ich denke, sie hat geahnt oder sie ist sich davon bewusst gewesen, dass ihr nach Jakobs Abreise wenig geblieben ist. Ihr Mann ist alt und gebrechlich, der Sohn, der zurückbleibt, ist voller Hass und dann gibt es noch die Ehen mit den hethitischen Frauen von Esau und ja, Jakob geht. Und er flüchtet nicht überstürzt. Wir enden mit den ersten 9 Versen aus 1. Mose 28. Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn, gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf und zieh nach Padam Aram, ein anderes Wort Haran, in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und so entließ Isaak den Jakob und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Es sieht danach aus, dass Isaak das voll angenommen hat, dass Gott mit Jakob weiter wollte. Denn er spricht mit ihm von dem Abrahams Segen, Abraham, Isaak und Jakob, und wünscht seinem Sohn Jakob diesen Segen zu. Nicht mehr Esau, davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Ganz deutlich sagte Jakob, du sollst keine kananitische Frau heiraten, das war ein Schutzgebot. Denn der Glaube an den lebendigen Gott sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden, indem man heidnische, gottlosen Frauen heiratete. Und dann folgt eben der Segen. Es konnte nicht Ishmael sein, es musste Isaak sein, es konnte nicht Esau sein, es musste Jakob sein. Gott schreibt seine Geschichte. Sprüche 19, 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Ja, ganz spannend. Es geht erst morgen weiter. Morgen Abend erst. Wir hören zwischendurch noch vieles anderes. Auf jeden Fall, Jakob ist unterwegs. Mit welchen Gedanken, weiß ich nicht. Vielleicht mit Angst. Und er wird das erfahren, dass Gott immer wieder unterwegs sagt, ich bin dein Gott. Ich bin dein Gott, ich bin der Gott deines Großvaters Abraham. Ich bin dein Gott deines Vaters Isaak. Ich bin mit dir. Und in dem, was folgt, sehen wir, bekommen wir einen so fantastischen Blick auf Gott, der sich immer wieder 5-mal insgesamt offenbart an Jakob. Es folgt dann ein Traum, es folgen noch andere Offenbarungen. Aber für jetzt ist das genug, dass wir wissen, dass der arme Mann, wenn wir jetzt bald schlafen gehen, hat er 800 Kilometer vor sich. Wir nicht. Wir dürfen schlafen gehen und wissen, dass morgen wieder ein schöner Tag kommt, wo wir verwöhnt werden. Wir wollen mal beten. Vater im Himmel, ich will dir danken, dass dein Wort so ehrlich ist und dass wir darin Menschen sehen wie wir, aber vor allem auch dich selbst als gnädiger und allmächtiger Gott, der sich nicht von uns irgendwie ablenken lässt oder aufhalten lässt. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir hier sehen, wie die Geschichte weitergeht und wie wir schon öfters gesagt haben, dass es letztendlich deine Geschichte ist. Und es ist so beeindruckend und eigentlich auch spannend, wenn wir ja, das bedenken, dass du auch mit uns Geschichte schreibst. dass du auch mit uns vorankommen willst, dass du auch mit uns etwas vorhast, auch wenn es nicht so groß und beeindruckend ist, als das, was hier eben Jakob als Erzvater dann erlebt, aber du hast genauso mit uns deine Pläne. Und wir wollen bekennen, Herr, dass wir oft unsere eigenen Gedanken haben und dann auch die Ratschlüsse vielleicht unseren Kindern oder anderen sagen, das sind dann unsere Ratschlüsse, unsere Gedanken, unsere Weisheit. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir nicht immer so stur am Ruder sitzen, sondern dass wir sagen, hier Herr, nimm du das Ruder. Wir fahren, wir ziehen mit dir mit, zeige du uns deinen Weg. Wir beten das füreinander, auch für die unter uns, die noch unsicher sind. Vielleicht dein Wort noch nicht so gut kennen, vielleicht dich noch nicht so gut kennen, vielleicht überhaupt nicht, noch nicht. Und wir beten, Herr, dass du uns in diesen Tagen immer mehr von dir zeigst. Wir warten auf dich, wir erwarten dich und bitten dich, sprich durch diese Geschichte zu unserem Herzen. Sprich auch in der Gemeinschaft, in den Gebetsstunden zu uns. Herr, sei du mit uns und segne uns in diesen Tagen. In Jesu Namen. Amen.